gibt ja unendlich viele Unterschiede zwischen Menschen. So heißt es im Duden, dass Rassismus einen meist ideologischen Charakter tragende, zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung entwickelte Lehre oder Theorie ist, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Das heißt also, dass Rassismus auf der Behauptung basiert, die Menschheit sei von Natur aus und unwiderruflich von verschiedenen Kategorien unterteilt. Nach rassistischer Ideologie befinden sich diese Menschenkategorien in einem Konkurrenzkampf miteinander, was Gewalt und Diskriminierung legitimiert. Demnach gäbe es Menschenrassen. Was ist denn an der gesellschaftlichen Kategorisierung problematisch?
Ja, problematisch ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass man die Rasseneinteilung verwendet, wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar sind. Also in den Naturwissenschaften insbesondere hat man mal untersucht, ob man Menschen überhaupt nach Rassen unterteilen kann. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist vollkommener Quatsch. Das heißt, man unterteilt hier, man verwendet Kategorien, die wissenschaftlich unsinnig sind. Und das Zweite ist, man verwendet sie, um Menschen nach ihrer Wertigkeit zu unterscheiden. Wir reden auch hier in Bielefeld von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wo wir sagen, Rassismus wäre eine Facette. Zentral geht es darum, anderen Menschen als minder oder mehrwertig zu definieren. Und das ist das Problematische, denn wer entscheidet, was die Wertigkeit ist? Und das Zweite ist, dass eigentlich Rassismus im Kern Diskriminierung legitimieren soll. Das heißt, wenn man sich alle Rassetheorien mal anguckt, letztendlich geht es nicht so sehr um die Frage, ob es diese Rassen gibt, das macht keinen Sinn, sondern es geht darum, zu diskriminieren, auszuschließen, Menschen etwas vorzuenthalten. Und insofern, Rassismus ist der Vorbereiter für Gewalt und Diskriminierung.
In unserer Gesellschaft gibt es Rassismus, aber keine Menschenrassen. Was bezweckt dann diese Kategorisierung, wenn es keine biologische Grundlage für die Kategorisierung von Menschen in Rassen gibt?
Na, es hat natürlich für jene, die eine Rassetheorie vertreten oder eine völkische Theorie, das erleben wir ja gerade, viele Menschen wissen, dass man heute mit Rassentheorien vorsichtig sein soll, das versteckt man eher hinter anderen Theorien, für sie hat es enorme Vorteile. Rassismus wird immer von jenen gespielt und von jenen vertreten, die sich für ihre eigene Gruppe, für ihr Volk, für ihre eigene ethnische Gruppe dadurch Vorteile versprechen. Insofern helfen solche Rassentheorien. Das Zweite ist, sie machen die Welt so leicht erklärbar. Sie schaffen nicht nur eine Zugehörigkeit, sie machen die Welt erklärbar. Das Dritte ist, sie sind enorm einflussreich, weil sie kontrollieren andere. Das heißt, wenn sie einmal in eine Kategorie einer bestimmten Rasse gesteckt werden, dann kann man Kontrolle und Macht ausüben. Und dann verwenden viele Rassentheorien, um auch deutlich zu machen, welchen Gruppen kann man in einer Gesellschaft vertrauen oder nicht vertrauen. Und was wir auch erleben, und das erleben wir ja dann im Rechtsextremismus, zum Teil auch im Rechtspopulismus, jene, die sich mit die Welt in Rassen einteilen, erleben sich selber und ihre Gruppe in der Regel als höherwertig. Das heißt, solche Rassentheorien schaffen auch für politische Gruppen dann einen enormen Selbstwert. Wenn man selbst zur höherwertigen Rasse gehört, die bestimmte natürliche Eigenschaften hat, dann hat man natürlich einen enormen Selbstwert, der damit verbunden ist.
Ich habe den Eindruck, dass es doch eine beträchtliche Zahl Menschen gibt, die in gewisser Weise schon rassistisch sind, aber es eher vor der Öffentlichkeit leugnen. Und wenn wir zum Rechtspopulismus kommen, selbst in rechten Kreisen wird sich immer seltener zum Rassismusbegriff an sich öffentlich bekannt. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die neueste Forderung von Frauke Preti von der AfD einmal anschaut, die jetzt eine Antirassismusklausel im Parteiprogramm ergänzen lassen will. Das stößt zwar nicht bei allen AfD-Wählern auf Begeisterung, zeigt aber, dass Rassismus, ja, man kann sagen, nicht mehr ganz modern ist. Und um beim Beispiel AfD einmal zu bleiben, dennoch äußern sich Petri und Co. trotzdem permanent rassistisch. Inwiefern zeigt das denn ein verklärtes Bild von Rassismus?
Ja, das kennen wir eigentlich aus den 80er Jahren. In der amerikanischen Forschung hat man damals schon untersucht, dass sich viele Rassistinnen und Rassisten selber als gar nicht rassistisch bezeichnen. Wir selbst haben eine Studie in Deutschland durchgeführt im Jahr 13/14, also im Jahreswechsel. Wir haben 2000 Leute befragt und 80% halten sich nicht für Rassisten, halten sich für tolerant und weltoffen. Nein, man weiß in der Gesellschaft, dass es gerade in Deutschland nach dem Nationalsozialismus, wo es eine Rassetheorie gab und eine Rassenpolitik gab und Rassenvernichtung gab, dass das sozial unerwünscht ist. Trotzdem unterläuft man es. Man muss auch unterscheiden, modernen Rassismus von dem, was man in den 80er Jahren als, oder vielmehr traditionellen Rassismus von dem, was man in den 80er Jahren als modernen Rassismus bezeichnet hat. Moderner Rassismus besteht darin, dass man kulturelle Unterschiede beschreibt und so tut, als wenn sie natürliche Unterschiede wären. Da gibt es zum Beispiel benevolenten Sexismus. Man sagt, naja, Frauen sind emotionaler und können sich deshalb besser um die Kinder kümmern und sind organisierter und deswegen können sie sich besser um die Familien kümmern und um die Küche und die Kinder. Das klingt nicht rassistisch, letztendlich grenzt es aber aus aufgrund eines biologischen Merkmals. Und das ist das Wesentliche. Das heißt, selbst wenn die Menschen nicht von Rassen reden, können sie trotzdem rassistisch sein. Und das beobachten wir, dass jetzt Frauke Petry in der AfD diese Politik fährt. Sicherlich muss man sagen, sieht sie eindeutig, dass eine Figur wie Marine Le Pen mit dem Front National, die ja auch sich vom Rechtsextremismus, Rassismus zumindest verbal und öffentlich distanziert, dann auch Leute in der Mitte abholen kann. Deswegen macht sie das. Sie selber hat aber den Begriff des Völkischen auch wieder aufs Tableau gebracht. Und dieser völkische Begriff ist auch ein rassistischer Begriff, weil da Völker nach ihren kulturellen Merkmalen unterschieden werden, die scheinbar eben auch wieder natürlich sind. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und das meint sie nicht mit dem Volk. Insofern, das verwundert nicht. Wir wissen um diese Norm des Rassismus und die wird auch immer wieder unterlaufen. Wie gesagt, Rassismus bemisst man danach, wonach er unterscheidet und nicht danach, ob die Menschen jetzt selber den Begriff verwenden oder nicht.
Und das heißt ja dann, dass Rassismus in unseren Köpfen ist, also schon ein Gedankengut ist unseres Alltags. Was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus? Ist Rassismus ein individuelles oder eher ein kollektiver oder auch gesamtgesellschaftliches Problem?
Rassismus, Abwertung, Feindseligkeiten gegenüber wohnungslosen Menschen, gegenüber Frauen, gegenüber homosexuellen Menschen, gegenüber Muslimen, Juden. Wir in Bielefeld untersuchen das ja mit dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das fällt nie aus dem Himmel. Das ist nicht in den Genen, in den Chromosomen oder irgendeinen anderen biologischen Grundlagen, sondern das kommt über gesellschaftliche Unterscheidungsprozesse. Es hat eine gesellschaftliche Ebene, eine kulturelle Ebene. Diese kulturelle Ebene wird aber dann von Gruppen wieder reproduziert. Das heißt von Parteien, die solche Unterscheidungen treffen, von politischen Gruppierungen. Es ist eigentlich so, wie wir sagen, in der Mitte einer Gesellschaft angelegt. Viele Formen und viele Facetten sind ja auch gar nicht so deutlich. Manche zeigen sich in Äußerungen, verbal, offen. Andere zeigen sich aber nur in Verhaltensweisen. Zum Beispiel haben wir immer wieder festgestellt, so um die 35% in der Gesellschaft sagt sehr konsequent, man muss Obdachlose aus den Fußgängerzonen verbannen. Und daran sieht man, gerade an unseren großen Meinungsumfragen, das ist in der Mitte einer Gesellschaft verankert. Von da aus entsteht das. Und an den Rändern, den extremistischen und populistischen, die können nur insofern erfolgreich sein, als sie immer wieder Menschen aus der Mitte an sich binden. Ansonsten sind sie eher marginal. Aber wir sehen dass zum Beispiel die neue rechtspopulistische Gruppierung eben genau in der Mitte fischen können, medial in der Mitte vertreten sind. Und so eine Strategie fahren, das, was wir sagen, ist ja nur Volkes Meinung, ist ja normal. Und tatsächlich, die Studien zeigen, weit verbreitet. Wir haben festgestellt, dass zwischen 2014 und 2016, in den 2 Jahren, negative, pauschalisierende Urteile über geflüchtete und asylsuchende Menschen in unseren Studien bei jedem zweiten Zustimmung findet. Daran sieht man eben, ja, es ist sehr weit verbreitet, es stammt aus der Gesellschaft. Wir sehen auch, dass Gruppen, die sozial ungleich behandelt werden, auch eher Diskriminierungsstereotype und auch rassistische Bilder auf sich ziehen. Wir haben massive, weit verbreitete Vorurteile gegenüber arbeitslosen Menschen, kaum bearbeitet werden. Das sind massive Stereotype, die selbst Arbeitslose auch teilen. Dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit so etwas ist wie ein individuelles Schicksal, ein Makel. Nein, also das ist in der Gesellschaft, da kommt es her und von Gruppen wird es vertreten und an Personen wird es vermittelt, sodass einzelne Personen das dann auch wie eine Wirklichkeitsschablone durch die Welt tragen.
Oft ist man sich ja rassistischer Denkweisen selbst nicht wirklich bewusst und verbucht diese eher als Stereotype, die man im Kopf hat, oder auch Vorurteile. Mhm. Wo hören Vorurteile denn dann auf und wo fängt Rassismus an?
Ja, ich würde da gar nicht so groß unterscheiden. Ich komme aus der Vorurteilsforschung und die Vorurteilsforschung hat immer auch Rassismus untersucht. Diese Unterscheidung, die man heute sprachlich macht, Vorurteile sind generalisierte negative Abwertung von Gruppen oder Personen, weil man sie Gruppen zuordnet, die dazu motiviert sind, die Ungleichwertigkeit herzustellen. Und rassistische Theorien und Ansichten und Stereotypen sind eigentlich damit inbegriffen. Man denkt immer so im Alltagssprachgebrauch, Vorurteile sind weicher und harmloser als Rassismus. Mhm. Dem ist aber überhaupt nicht so, sondern es gibt eben rassistische Vorurteile. Und Rassismus beinhaltet immer ein Vorausurteil. Der Rassismus prüft die Realität nicht, ersetzt eine Realität. Eigentlich finde ich diese Unterscheidung in der klassischen Rassismusforschung, dass man sagt, im Kern versucht der Rassismus, wie Sie das eingangs auch richtig beschrieben haben, bestimmte natürliche Merkmale einer Gruppe zuzuschreiben. Das ist im Kern Rassismus und das ist eigentlich durch den Vorteilsbegriff gut abgedeckt. Ich weiß auch gar nicht, woher die Meinung kommt, dass Vorurteile harmlos sind. Mhm. Vorurteile sind eigentlich die Grundlage und beschreiben ganz gut, was da passiert. Nämlich man setzt eine Realität, man überprüft keine Realitäten, man urteilt, man beurteilt und wertet ab. Und der Rassismus ist im Grunde genommen der Prototyp des Vorurteils.
Natürlich kann man nicht alles und jeden oder seine eigenen Ansichten ständig hinterfragen, doch sollte man sich schon seiner vielleicht auch persönlichen Ressentiments bewusst sein. Andernfalls schleicht er in unseren Alltag, ohne dass wir es bemerken. Wie kann man seinen eigenen Hang zu Vorurteilen entgegentreten?
Also das eine ist, dass sie sich darüber bewusst sind, über die Prozesse, die zur Abwertung führen. Tatsächlich hat man Studien durchgeführt und hat Studierenden beigebracht, wie Vorurteile und Rassismus funktionieren. Das heißt, man hat so Unterrichtseinheiten beigebracht, hat Menschen beigebracht, wie sie einfach zwischen Gruppen unterscheiden und wozu das führt. Und in einer Kontrollgruppe hat man das nicht getan. Und man sieht, dass wenn Menschen den Mechanismus der Abwertung entdecken, dass sie sich dann darüber bewusst werden und das unterbrechen. Das heißt, wir neigen nicht dazu, uns unbedingt zu belügen. Das zweite ist, man muss die Umwelt stärken. Wenn in einer Schulklasse jemand rassistische Theorien hat, dann muss die Umwelt funktionieren. Die einzelne Person wird einen klaren Rassismus nicht so leicht aufgeben, weil man mit dem Aufgeben von Rassismus auch bestimmte Motive nicht mehr, von Zugehörigkeit, von Selbstwert nicht mehr befriedigen kann. Das heißt, man braucht eine Umwelt, die immer wieder einen ermuntert und korrigiert und sagt, in dieser Art und Weise hast du eine Person abgewertet, indem du sie ihr Merkmale zugeschrieben hast. Das kann man tun. Und dann muss man sich immer wieder in Gesellschaften über die Norm unterhalten. Es reicht ja nicht nur, dass man im Grundgesetz im Artikel 3 stehen hat, dass alle Menschen gleich sind und nicht nach diesen Kategorien unterschieden werden können. Das reicht ja nicht aus, dass es im Gesetz steht, sondern das muss man immer wieder überprüfen. Wenn wir dann eben sehen, weil Sie das AfD-Beispiel genommen haben, dass in bestimmten Gruppierungen der Rassismus höher ist, dann muss man das in die Gruppierung zurückgeben und muss sagen, was genau tut ihr, um dieses zu beheben, um dieses zu verändern. Das heißt, das ist immer wieder ein Aushandeln von Normen. Nicht hingucken und das schleichend hinnehmen ist im Grunde genommen der Mechanismus, der es immer wieder aufrechterhält.